Domradio weltweit.
Podcast.
In Kolumbien herrscht große Aufregung, denn Papst Franziskus reist dahin und ein offizielles Lied zum Papstbesuch gibt es natürlich auch schon. Du bringst uns Licht, du bringst uns Frieden, singen die Kolumbianer da, das offizielle Lied zum Papstbesuch. Ja, Frieden, das ist wahrscheinlich der größte Wunsch der Kolumbianer nach über 50 Jahren Bürgerkrieg und mehr als 200.000 Toten. Und dieser Bürgerkrieg und die Papstreise, das ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Ich bin Nina Rotscheid und das hier ist das Hurra, wir freuen uns auf den Papstlied Demos el primer paso, lasst uns den ersten Schritt machen.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del cielo.
Lasst uns den ersten Schritt machen. Das offizielle Lied zur Papstreise nach Kolumbien. Ja, und man weiß nicht genau, wie sich der Papst das gedacht hat. Aber er hat den Friedensprozess und die Verhandlungen der vergangenen Jahre in Kolumbien aufmerksam verfolgt. Und irgendwann hat er dann sinngemäß gesagt, wenn ihr euch da in Kolumbien einigt, dann komme ich zu Besuch. Letzten Herbst war es dann soweit. Da haben sich die FARC, also die größte Guerilla-Organisation des Landes, und die kolumbianische Regierung auf einen Friedensvertrag geeinigt. Sie haben ihn auch unterschrieben. Ja, und der Papst hält sein Versprechen. Er reist nach Kolumbien und die Menschen in Kolumbien sind jetzt schon voller Vorfreude.
Das ist wirklich großartig. Ich glaube, dass er uns helfen wird, die aufgewühlte Stimmung hier in Kolumbien zu beruhigen, vor allem in Bezug auf die Politik.
Für uns Kolumbianer ist das sehr wichtig, weil es schon so lange her ist, dass uns ein Papst besucht hat. 1986, das war Papst Johannes Paul II. Und es ist wichtig, dass er jetzt kommt, in einem so schwierigen Moment.
Y es importante en este momento de difícil situación para el Estado colombiano.
Es un hecho importante.
Vor allem für die Landbevölkerung ist es wichtig. Sie hat am meisten unter dem bewaffneten Konflikt gelitten.
Das ist fantastisch. Ich hoffe, er wird uns unsere Werte zurückbringen, die so sehr gelitten haben.
Er wird den Frieden voranbringen, den wir uns so sehr wünschen.
Also, die Kolumbianer hoffen, dass auch der Papst dem Friedensprozess nochmal richtig Rückenwind gibt. Mittwoch reist der Papst nach Kolumbien. Ja, und die Kirche hat immer eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen gespielt. 4 Jahre lang haben Regierung und FARC auf Kuba verhandelt. Das war nicht immer einfach. Und die Kirche und vor allen Dingen auch der Papst haben immer wieder dafür gesorgt, dass die beiden Konfliktparteien am Tisch sitzen bleiben und dass der Gesprächsfaden nicht abreißt.
Por favor. No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más.
Eindringliche Worte von Papst Franziskus im vergangenen September auf Kuba, dort wo Kolumbiens Regierung und die Guerilla FARC nach 4-jährigen Verhandlungen den Durchbruch zum Frieden schafften. Der Papst warnte vor einem erneuten Scheitern auf dem Weg zum Frieden und zur Versöhnung.
De paz y reconciliación.
Jetzt, ein Jahr später, will Franziskus mit seiner Reise nach Kolumbien ohne Zweifel den fragilen Friedensprozess stärken.
Corazones llenos de alegría. Colombia te recibe hoy unida.
Kolumbien empfänglich vereint, heißt es im offiziellen Song zum Papstbesuch. Doch tatsächlich sind Gesellschaft und Politik tief gespalten. Oscar Urbina, Vorsitzender der kolumbianischen Bischofskonferenz, nennt den Papstbesuch daher ein Geschenk der Vorsehung.
Wir Kolumbianer haben mit dem Abkommen einen ersten Schritt zum Frieden getan. Dieser Prozess hat Licht und Schatten, Probleme und Erfolge. Dringend nötig ist nun auch den ersten Schritt zur Versöhnung der Gesellschaft zu tun. Und dabei können wir als Kirche eine entscheidende Rolle spielen. Der Papst kann wichtige Impulse geben, weil er von allen als Gesprächspartner anerkannt wird, von Befürwortern und von Gegnern des Friedensvertrags.
Unterschiedliche Positionen zum Friedensprozess gibt es auch in Kolumbiens katholischer Kirche. Als im Herbst vergangenen Jahres das kolumbianische Volk über den Friedensvertrag abstimmen sollte und ihn mit knapper Mehrheit ablehnte, gab es auch Kritik an der Kirche, denn die Bischofskonferenz hatte im Vorfeld nicht explizit dazu aufgerufen, für das Abkommen zu stimmen. Der Befreiungstheologe Jaime Díaz.
Die Kirche hat nicht genug Mut und Engagement gezeigt. Leider gibt es sogar Bischöfe, die mit dem Friedensabkommen nicht einverstanden sind, aus Unwissenheit, Desinteresse oder weil sie dem konservativen politischen Lager des Ex-Präsidenten Álvaro Uribe nahestehen.
Bischof Urbina weiß um solche Kritik und erklärt, warum die Kirchenspitze nicht klar für den Friedensvertrag Position bezog.
Die Gesellschaft war bereits stark polarisiert und eine Parteinahme der Kirche wäre falsch gewesen. Die Wunde im Herzen der Kolumbianer ist groß. 8 Millionen Opfer hat der bewaffnete Konflikt gefordert. Mit einem Aufruf für das Ja hätten wir das Land noch tiefer gespalten.
So bemühen sich die kolumbianischen Bischöfe denn auch, einer politischen Auslegung oder gar Instrumentalisierung der Papstreise vorzubeugen. Es handle sich um einen rein pastoralen Besuch. Franziskus will jedenfalls starke Zeichen für Versöhnung setzen. In der Stadt Villavicencio wird er mit Tausenden von Opfern des bewaffneten Konflikts beten und auch entwaffnete FARC-Mitglieder dürfen kommen. Trotz ihrer internen Differenzen gründete Kolumbiens Kirche bereits vor mehr als 2 Jahrzehnten eine Versöhnungskommission. Ihr Vorsitzender ist der engagierte Priester Darío Echeverri.
El trabajo de la comisión es tratar de generar.
Wir wollen jetzt helfen, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass der Friedensvertrag Schritt für Schritt umgesetzt werden kann. Und wir möchten dazu beitragen, dass die entwaffneten Rebellen von der Gesellschaft akzeptiert werden. Nur so können sie auf würdige Weise integriert werden.
Nahe der 27 Übergangszonen der FARC bereitet die Versöhnungskommission örtliche Gemeindepfarrer auf die neuen Herausforderungen vor. Priester Darío Echeverri.
Wir unterstützen die Pfarrer dabei, sich um die Bauern zu kümmern, in deren Nachbarschaft nun plötzlich hunderte entwaffneter Guerillos leben. Die Landbevölkerung muss auch zu ihrem Recht kommen. Aber die Pfarrer sollen auch den FARC-Mitgliedern helfen, vor allem dabei, einen neuen Lebensentwurf zu finden.
Die kirchliche Versöhnungskommission betreut auch Opfer des jahrzehntelangen blutigen Konflikts. Eine Gruppe von ihnen begleitete sie zu den Friedensgesprächen in Havanna. Außerdem unterstützt sie die Verhandlungen der kolumbianischen Regierung mit der noch aktiven Guerilla ELN. Für ihren Friedenseinsatz erhält die Versöhnungskommission finanzielle Mittel vom deutschen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat.
Versöhnung, ein großes Wort in einem Land, in dem mehr als 50 Jahre Bürgerkrieg herrschte und in dessen Verlauf über 200.000 Menschen getötet wurden. Ein Beitrag war das von Viktoria Iglau. Ja, und jetzt ist der Friedensvertrag unterschrieben, aber bedeutet das auch Frieden für die Menschen in ihrem Alltag? Und wie kann Versöhnung gelingen? Das ist unser Thema gleich hier in Weltweit. Der Papst reist nach Kolumbien. Das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Ja, und er reist damit in ein Land, in dem in diesen Zeiten über 50 Jahre Bürgerkrieg zu Ende gehen, in dessen Verlauf über 200.000 Menschen getötet und mehr als 7 Millionen Menschen vertrieben wurden in ihrem eigenen Land. Die Zahlen, die machen Ihnen etwa deutlich, wie groß die Hoffnung auf Frieden in Kolumbien sein dürfte. Am Mittwoch reist der Papst also jetzt dahin, auch um dem Friedensprozess ein bisschen Rückenwind zu geben und den Menschen Mut zu machen, dass es Frieden und Versöhnung geben kann, auch wenn es bis dahin noch wahrscheinlich ein weiter Weg ist. Monika Lauer-Perez ist Kolumbien-Referentin des katholischen Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Frau Lauer-Perez, vergangene Woche noch hat Kolumbiens Präsident Manuel Santos den Bürgerkrieg in seinem Land für, Zitat, wahrlich beendet erklärt. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, das würde ich gerne, sagen wir es mal so. Aber ich fürchte, das ist ein bisschen zu euphorisch. Denn Es gibt dieses Friedensabkommen eben nur zwischen zwei Parteien. Das ist einmal die FARC und die Regierung Kolumbiens und lässt völlig außer Acht, dass der Bürgerkrieg ja noch viel mehr bewaffnete Akteure impliziert.
Nämlich welche?
Also es gibt noch eine zweite große Guerillagruppe, die ELN. Mit denen laufen gerade Friedensgespräche, wobei aber noch nicht klar ist, ob zumindest jetzt für den Papstbesuch ein Waffenstillstand eingehalten wird. Und zum anderen gibt es noch eine weitere Guerillagruppe, die eigentlich schon totgesagt war, aber doch wieder sehr aktiv geworden ist, die EPL. Dann gibt es die sogenannten Paramilitärs, private Milizen, die häufig genug in Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen stehen und die auch für sehr viel Gewalt im Land verantwortlich sind. Und es gibt das organisierte Verbrechen, also sagen wir mal so, die Gewalt ist immer noch sehr präsent in Kolumbien, auch wenn, und das muss man wirklich sagen, Gott sei Dank, das Abkommen zwischen Regierung und FARC im Großen und Ganzen gehalten hat.
Sie haben gerade schon die vielen verschiedenen Akteure angesprochen in diesem Konflikt und das macht es ja auch so kompliziert. Wie sieht denn jetzt nach dem Friedensvertrag der Alltag der Menschen aus? Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Also im Grunde genommen muss man sich das immer regional angucken. Man kann in fast keiner Hinsicht immer für ganz Kolumbien sprechen. Dafür ist das Land einfach viel zu vielfältig. In den Städten hat man vorher nicht viel von der Guerilla gemerkt und insofern ist in der Stadt oder in den großen Städten sicherlich kein Unterschied merkbar. Das organisierte Verbrechen, was da die Hauptquelle der Gewalt ist in den Städten, das ist nach wie vor präsent und da haben sich auch die Zahlen nicht geändert. Auf dem Land ist es auch unterschiedlich, also in den Gegenden oder Regionen, in denen ELN und EPL noch aktiv sind oder auch Dissidenten, also Abtrünnige der FARC. Auch da hat sich nichts geändert. Und natürlich gibt es auch Gegenden, wo die Leute sagen, also die Gewalt hat deutlich abgenommen.
Vergangenen Herbst, Sie haben das schon erwähnt, gab es einen Friedensvertrag zwischen der größten Guerilla-Organisation der FARC und der Regierung. Und dann wurde das Ganze sozusagen dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Das ist ja auch groß in Europa durch die Medien gegangen. Der wurde nämlich abgelehnt. Großes Entsetzen auf allen Seiten und vor allen Dingen auch hierzulande großes Unverständnis. Erklären Sie uns das. Das ist, glaube ich, für uns schwer zu verstehen, warum sich die Menschen in Kolumbien mit knapper Mehrheit immerhin gegen den Friedensvertrag ausgesprochen haben.
Also das hat auch vielfältige Ursachen. Im Grunde genommen ist es in Kolumbien so, also jede Regierung hat mehr oder weniger auf ihre eigene Weise versucht, einen Friedensprozess in Gang zu bringen, die aber zum Teil auch wirklich böse geendet sind. Also die Erfahrungen, die Kolumbien mit dieser Art von Friedensschlüssen haben, die sind nicht unbedingt positiv, das zum einen. Zum zweiten sind 4 Jahre Verhandlungen dem Abkommen vorausgegangen. Das heißt, irgendwo war auch das Interesse nach 4 Jahren so ein bisschen abgeflacht. Diese Verhandlungen wurden zudem unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Das heißt, dass am Ende, als das Vertragswerk unterschrieben wurde, das immerhin 300 Seiten umfasst, niemand den Inhalt genau kannte. Also im Grunde genommen muss man sagen, über dieses Abkommen ist abgestimmt worden, ohne dass wirklich die Menschen genau Bescheid wussten, über was sie da eigentlich abstimmen. Also groß gesagt natürlich ein Friedensschluss, aber was das alles beinhaltet in dem Einzelnen, darüber waren sich viele nicht im Klaren. Und zudem war die Wahlbeteiligung äußerst gering. Also man kann jetzt nicht sagen, Kolumbien hat pauschal den Frieden abgelehnt, sondern es war einfach dieses Abkommen zu diesem Zeitpunkt zu wenig bekannt, als dass die Menschen wirklich mit Gewissheit abstimmen konnten, dass das in Zukunft dann auch eine positive Erfahrung wird.
Ein zentraler Kritikpunkt bei diesem Friedensabkommen war immer wieder die Straffreiheit, die unter bestimmten Bedingungen auch für Kämpfer der FARC gilt, die getötet haben. Und das ist von vielen kritisiert worden. Human Rights Watch hat von einem Festival der Straffreiheit gesprochen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, für die Angehörigen von Opfern, die ermordet wurden, das ist doch sicher auch schwer zu ertragen, oder?
das ist sicherlich ganz schwer zu ertragen. Und auch da muss man wieder differenzieren. Also zum einen gibt es Untersuchungen, auch aus anderen Wahrheitskommissionen oder Friedensabkommen, wo ganz klar daraus hervorgeht, dass die Strafe dem Vergehen angemessen sein muss, damit es als Gerechtigkeit empfunden wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was hätte die FARC dazu bewegen können, die Waffen niederzulegen? Also sicherlich nicht die Aussicht, für Jahrzehnte oder gar lebenslänglich ins Gefängnis zu gehen.
Also eine Kompromisslösung musste eingegangen werden, weil die FARC ja nicht besiegt wurde. Ne?
Genau, ja. Genau. Und da legen die ja auch sehr viel Wert drauf und betonen es immer wieder. Und es wurde ihnen, und auch das ist in Kolumbien äußerst umstritten, die Möglichkeit eingeräumt, jetzt als politische Partei sozusagen für das einzustehen, was sie vorher mit Waffengewalt versucht haben. Also gerade jetzt ist die Gründung einer eigenen Partei der FARC. Also man will nicht von der politischen Bildfläche verschwinden, sondern die Politik auf eine andere Art und Weise mitgestalten. Und dazu gehört natürlich wiederum Vertrauen von Seiten der Bevölkerung. Und das sehe ich im Moment noch nicht. Also die Menschen, mit denen ich spreche, sind da eher sehr zurückhaltend.
Also Zurückhaltung und vielleicht auch ein bisschen Misstrauen. Das ist die vorherrschende Stimmung derzeit in Kolumbien. Der Friedensvertrag ist zwar unterschrieben, warum das aber nicht automatisch zu Frieden führt und wer alles kein Interesse daran hat. Darüber haben wir mit Monika Lauer-Perez gesprochen. Sie ist die Kolumbien-Referentin des katholischen Lateinamerika-Hilfswerkes Adviniat. Ja, und worum es überhaupt in diesem Bürgerkrieg ging und geht, darüber sprechen wir gleich.
Domradio weltweit.
Der Papst reist nach Kolumbien, das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Ja, und Frieden und Versöhnung sind seine Mission, denn er reist in ein Land, in dem in diesen Zeiten der längste Bürgerkrieg der Welt zu Ende gehen könnte. Denn seit den 60er Jahren sind in diesem Bürgerkrieg mehr als 200.000 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen und 7 Millionen Menschen gelten nach wie vor als Vertriebene im eigenen Land. Das Ganze ist ein Konflikt, in dem die Guerilla, die paramilitärischen Gruppen und die Drogenhändler genauso verwickelt sind wie Streitkräfte und Polizei. Ursprünglich ging es aber irgendwann in den 60er Jahren mal um soziale Konflikte und vor allen Dingen um die ungleiche Landverteilung. Doch damit hatte dieser Konflikt am Ende gar nichts mehr zu tun. Monika Lauer-Perez ist Kolumbien-Referentin beim katholischen Hilfswerk Adveniat. Mit ihr haben wir im Laufe der Sendung schon gesprochen, Frau Lauer-Perez. Die FARC, also die größte Guerilla-Organisation, mit der die Regierung ja jetzt auch einen Friedensvertrag unterschrieben hat. Und diese FARC, die trat wie viele andere Guerilla-Gruppen in Lateinamerika in den 60er Jahren als marxistische Gruppe auf den Plan, um mit Waffengewalt die soziale Ungerechtigkeit und vor allen Dingen die Ungleichheit in den ländlichen Gebieten in Kolumbien zu beseitigen. Wann sind dir diese Ziele eigentlich abhanden gekommen?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu bestimmen, aber sicherlich zu dem Zeitpunkt, als sie dann auch groß ins Drogengeschäft eingestiegen ist. Ich will auch gar nicht sagen, dass diese Ziele komplett verloren gegangen sind. Nur die FARC-Guerilla besteht aus einzelnen Menschen und einzelne Menschen sind häufig sehr anfällig für die Verlockungen von schnellem Reichtum und so weiter. Und so glaube ich, dass sehr viele sicherlich dieses Ziel aus dem Auge verloren haben. Ich würde aber sagen, die Organisation als Ganze hat dieses Ziel aufrechterhalten. Was natürlich auch nicht einfach ist, zum Beispiel für die Bevölkerung, wenn die andere Handlungen sehen und dann aber glauben sollen, dass die FARC für Gerechtigkeit und so weiter eintritt. Also es ist auch da sehr kompliziert wie alles in Kolumbien.
Was auch wirklich was sehr fast schon Einzigartiges ist in Kolumbien, dass die FARC tatsächlich Anfang der 2000er Jahre ganze Landesteile unter Kontrolle hatte. Und wir reden hier nicht irgendwie von kleinen Dörfern, sondern wirklich Gebieten vergleichbar mit der Größe der Schweiz. Was bedeutete das für die Menschen in diesen Regionen? Also war das
pure Gewalt oder war das einfach eine Parallelstruktur, die durchaus auch irgendwie ihr auskömmliches Dasein gefunden hat?
Ja, also auf jeden Fall zweites. Es war eine Parallelstruktur. Das sind Gebiete, in denen der Staat historisch abwesend war, der einfach nicht da war mit seinen Institutionen nicht. Er hat sich um nichts gekümmert und die Guerilla hat in diesen Regionen die Aufgaben des Staates auch übernommen.
Also durchaus auch soziale Maßnahmen.
Absolut. Die haben dafür gesorgt, dass Straßen gebaut wurden. Die haben dafür gesorgt, dass es eine gewisse Ordnung gab. Also die haben im Prinzip all das getan, was normalerweise ein Staat tut.
Das heißt, man kann hier, wie in dem ganzen Konflikt, nicht in Gut und Böse, Schwarz und Weiß unterteilen.
Überhaupt.
Das macht es eben so kompliziert.
Genau.
Sie haben soeben schon gesagt, just in diesen Tagen ist die FARC dabei oder bemüht sich darum, sich in eine politische Partei umzuwandeln. Das ist eben Teil des Friedensvertrags. Sie werden auch zugesicherte Plätze im Parlament bekommen. Weiß man schon, für welche Politik die stehen werden?
Also das, was Sie sagen, ist, unser Programm ist gleich geblieben. Nur die Mittel, um dieses Programm umzusetzen, die sind jetzt andere. Das heißt, wir werden nicht mehr mit Waffen dafür kämpfen, aber diese Ziele, die wir früher hatten, die haben wir auch jetzt noch. Und wir werden versuchen, die auf politischem Wege umzusetzen. Was natürlich ein sehr ambitionierter Plan ist.
Ist es denn nötig, also wenn wir nochmal auf die 60er Jahre zurückschauen, das, was Sie eingangs erwähnten, warum sich die FARC überhaupt gebildet hat und zu den Waffen gegriffen hat, nämlich diese extreme Ungleichheit, die ungleiche Landverteilung, hat sich daran irgendwas geändert?
Nein, bisher noch gar nichts. Und das ist auch etwas, was vielen Leuten Kopfzerbrechen bereitet. Und das ist auch nicht etwas, was sich so schnell wird ändern lassen. Denn wir reden hier von 50 Jahren Bürgerkrieg oder wir reden von den Jahren, in denen die FARC jetzt als bewaffneter Akteur unterwegs waren. Aber diese Konfliktursachen sind weit älter. Diese Ungleichheit, diese soziale Ungleichheit besteht schon seit der Unabhängigkeit Kolumbiens, was über 200 Jahre sind. Seitdem im Prinzip ist es so, dass es einige wenige Reiche gibt, die fast das ganze Land besitzen und eine ganz große Menge von armen Menschen, die um ihr Überleben kämpfen müssen. Und die Konfliktlinien, die waren früher sicherlich anders. Die waren zwischen der konservativen und der liberalen Partei. Und mit dem Auftreten der FARC hat sich das eben verschoben in Richtung Kommunismus, Marxismus. Zu der Zeit, als die FARC gegründet wurde, war es ja so, dass von Seiten der USA auch der Kampf gegen den Kommunismus und gegen diese Gruppen ganz kräftig auch finanziell unterstützt wurde. Und das war nicht nur in Kolumbien so, sondern auch in anderen südamerikanischen Ländern.
Das ist ja auch eines der zentralen Themen von Adveniat und von der Kirche in Lateinamerika, immer wieder auf diese Ungleichheit und diese Armut aufmerksam zu machen. Haben Sie das Gefühl, dieses Signal ist bei der Politik angekommen?
Also in gewisser Weise werden Veränderungen in dieser Hinsicht angegangen. Aber die sind eher, ich würde sagen, an den Symptomen als jetzt an den Ursachen. Also wenn man zum Beispiel besseren Zugang zu Bildung den Menschen verschafft oder besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung, dann ist das natürlich richtig und wichtig. Aber es ändert nichts an dieser großen Ungleichheit, das heißt diese wenigen Reichen, die so viel mehr besitzen als die vielen Armen. Und dazu kommt noch, dass diese vielen Armen ständig mehr werden, weil der Bevölkerungszuwachs in Kolumbien, der ist recht groß.
Also die Ursachen des Konflikts in Kolumbien sind noch lange nicht gelöst. Es gibt noch viel zu tun, damit es einen wahren Frieden in dem Land gibt. Und worum es eigentlich überhaupt geht, was die Wurzeln dieses Konfliktes waren, das hat uns Monika Lauer-Pérez erzählt. Sie ist die Kolumbien-Referentin beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Herzlichen Dank.
Domradio weltweit.
Papst Franziskus reist in dieser Woche nach Kolumbien. Das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Und wir sprechen über dieses Land, über Kolumbien und über den Bürgerkrieg, der als einer der längsten der Welt gilt und der möglicherweise in diesen Zeiten zu Ende gehen könnte. Mehrere Anläufe hat es gebraucht für einen Friedensvertrag in Kolumbien. Der erste, der wurde in einem Referendum abgelehnt. Dann wurden allerlei Nachbesserungen gemacht. Aber trotzdem, alles in allem, Es ist ein guter Vertrag, das sagt Kardinal Ruben Dario Salazar Gomez. Er ist der Vorsitzende der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz und er ist Erzbischof von Kolumbiens Hauptstadt Bogota.
Es ist kein perfekter Vertrag, den kann es gar nicht geben. Aber unter den Umständen ist er ziemlich zufriedenstellend. Wichtig ist jetzt das, was wir Postkonflikt nennen. Jetzt geht es darum, dass die Mitglieder der Guerilla zurück ins zivile Leben finden und dass im Land soziale und wirtschaftliche Reformen durchgeführt werden, damit ein dauerhafter Frieden entstehen kann.
Ja, viele Fragen sind noch ungeklärt. Da haben wir ja im Laufe der Sendung schon drüber gesprochen, wie zum Beispiel die soziale Ungleichheit, ein Problem, das angegangen werden muss. Und mit der anderen Rebellengruppe, da haben wir heute noch kaum drüber gesprochen, nämlich die ELN, da wird gerade erst über ein Friedensabkommen verhandelt. Und in der Realität in Kolumbien heißt das, dass immer noch in manchen Regionen gemordet, vertrieben und entführt wird. Es gibt Splittergruppen, es gibt Deserteure, es gibt paramilitärische Gruppen und die machen sich jetzt da breit, wo die FARC sich zurückzieht. Und auch die Drogenhändler und die Coca-Bauern, die sind nicht einfach gewillt, ihr Geschäft aufzugeben. Trotzdem, da ist sich der Kardinal sicher, der kolumbianische Kardinal, einen Schritt zurück hinter den Friedensvertrag wird es nicht mehr geben.
Nein, das ist unmöglich. Die FARC wurden demobilisiert, jetzt hat die Entwaffnung begonnen. Es ist praktisch unmöglich, dass sie wieder zu den Waffen greifen. Die Gefahr besteht allerdings, dass die Regierung selbst sich nicht an alle Vereinbarungen hält. Und das könnte passieren, wenn es eine neue Regierung gibt.
Genau, das ist das Problem. Die Uhr läuft. Juan Manuel Santos, der Präsident, ist nämlich nur noch ein knappes Dreivierteljahr im Amt. Im März 2018, das sind Präsidentschaftswahlen. Und die Opposition, die könnte die Ablehnung des Friedensprozesses zum wichtigsten Wahlkampfthema machen. Das heißt, bis dahin muss die Bevölkerung davon überzeugt werden, dass es keine Alternative zum Friedensprozess gibt. Das fordert der Kardinal. Denn vergangenes Jahr im September, da hatte sich im Referendum noch viele Menschen dagegen ausgesprochen, gegen diesen Vertrag. Das war allerdings keineswegs die Mehrheit der Bevölkerung, sagt der Kardinal.
Fue una votación muy baja.
Insgesamt war die Wahlbeteiligung sehr niedrig. 68% sind überhaupt nicht zur Wahl gegangen. Das heißt, die wenigen, die wählen gegangen sind, spielen nicht die Meinung der Bevölkerung wider. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit für einen Frieden ist. Die Kolumbianer sehnen sich nach Frieden. Sie wollen, dass der Bürgerkrieg aufhört. Die Frage ist, wie?
Ja, und es gibt nach wie vor viele Kritiker, die diese Frage stellen. Und einer der größten Kritiker ist der ehemalige Präsident Uribe, die eben konkret kritisieren, man habe der Guerilla viel zu viele Zugeständnisse gemacht. Das sagt Kardinal Salazar Gomez als Erklärung. Er ist der Vorsitzende der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz und Erzbischof von Kolumbiens Hauptstadt Bogota. Aber, sagt er auch, es müssten eben Kompromisse gemacht werden.
Nosotros distinguimos entre lo que en inglés se dice el peace making y el peace building. El hacer la paz es el acuerdo.
Es gibt einen wichtigen Unterschied. Einen Friedensvertrag zu unterschreiben ist das eine. Frieden in der Gesellschaft zu schaffen ist das andere. Dafür müssen die Gründe für die Gewalt angegangen werden, die soziale Ungleichheit. Und es muss Versöhnung geben. Das ist natürlich schwierig, denn es erfordert, dass Opfer den Tätern verzeihen. Das kann nur jeder individuell entscheiden. Wir als Kirche setzen uns natürlich für Versöhnung und Verzeihen ein. Wir sagen aber auch, es muss Entschädigungen geben. Opfer müssen für das Leid, das ihnen in den letzten 50 Jahren widerfahren ist, entschädigt werden.
Y el reparar todo el daño causado a lo largo de 50 y más años de guerra.
Ja, und die Kirche hat ja immer eine bedeutende Rolle bei den Friedensvermittlungen gespielt. Sie hat immer wieder dafür gesorgt, dass die Konfliktparteien sich an einen Tisch setzen und vor allen Dingen auch weiter verhandeln. Und jetzt, wo der Vertrag unterschrieben ist, engagiert sie sich auch vor allen Dingen in Projekten, in denen es darum geht, die Vergangenheit aufzuarbeiten und die Versöhnung voranzutreiben. Und wie das im Einzelnen funktioniert über diese Projekte, berichten wir gleich hier in Weltweit. Der Papst geht diese Woche auf Reisen. Kolumbien erwartet ihn jetzt, wo der Friedensprozess in Gang gesetzt wurde. Und deswegen will Franziskus selbst dorthin reisen. Das hat Präsident Juan Manuel Santos Anfang März stolz verkündet.
Qué alegría conocer ahora.
Es ist mir eine Freude zu verkünden, dass der Vatikan die Reise von Papst Franziskus nach Kolumbien bestätigt hat. Besonders freue ich mich, dass er nicht nur die Hauptstadt Bogotá besuchen wird, sondern auch Villavicencio, Medellín und Cartagena. Den Papst hier bei uns zu haben, ganze 4 Tage, zu wissen, dass er nur nach Kolumbien kommt, weil er uns Mut machen will, ist ein Privileg, das uns mit großer Dankbarkeit erfüllt.
Frieden nach über 50 Jahren Bürgerkrieg, das ist wohl das, was sich die Menschen in Kolumbien wohl am sehnlichsten wünschen. Ja, und wie realistisch das ist und warum sich jetzt auch der Papst da einklingt, das ist unser Thema hier in Doma die Welt weit. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Lasst uns den ersten Schritt tun. Das ist das Motto der Papstreise nach Kolumbien. Am Mittwoch wird Papst Franziskus von Rom nach Bogotá fliegen. Und seine Reise soll ganz im Zeichen der Versöhnung stehen. Denn mit Kolumbien besucht er ein Land, in dem erst im vergangenen Herbst ein Friedensabkommen unterzeichnet worden ist und das Schluss machen soll mit über 50 Jahren Bürgerkrieg, in dessen Verlauf mehr als 200.000 Menschen getötet wurden und in dem mehr als 7 Millionen Menschen als Vertriebene im eigenen Land gelten. Ein Abkommen, das auch umstritten war und wo der Weg zum Frieden immer noch weit ist. Viktoria Eglau berichtet.
Zu Besuch in einem Übergangscamp der FARC nahe der Kleinstadt Mesetas in Zentralkolumbien. Rund 500 Angehörige der revolutionären Streitkräfte Kolumbiens leben hier seit gut einem halben Jahr in selbst errichteten Behausungen aus Plastikplanen und Pfählen, umgeben von einer sattgrünen Hügellandschaft. In 27 solcher Übergangs- und Normalisierungszonen im ganzen Land bereiten sich 7000 ehemalige Rebellen auf ein neues Leben vor. In den vergangenen Monaten haben sie die Waffen abgegeben. Diego Gutierrez, 30, hat sein halbes Leben bei den FARC verbracht. Wie wir uns ohne Waffen fühlen? Also ich fühle mich ein wenig leichter, denn so eine Waffe ist ganz schön schwer. Unsere Waffe ist heute das Friedensabkommen, das wir unterzeichnet haben. Mit unserer Botschaft, unseren Ideen und unserem Friedenswillen wenden wir uns an Teile der Gesellschaft, die wir mit dem Gewehr in der Hand nicht erreicht hätten. Statt einer Guerilla sind die FARC nun eine politische Partei. In der vergangenen Woche hat der Gründungskongress stattgefunden. Bei den Wahlen im kommenden Jahr will sie bereits antreten. 5 Mandate im Senat und 5 im Abgeordnetenhaus garantiert ihr das Friedensabkommen. Die große Mehrheit der Ex-Guerilleros aber muss sich nun an ein ganz normales bürgerliches Leben gewöhnen. Der Staat will sie mit Ausbildung und für begrenzte Zeit mit finanziellen Eingliederungshilfen unterstützen. Sergio Jaramillo, der langjährige Regierungsbeauftragte für den Friedensprozess.
El modelo. Das
Modell, auf das sich Regierung und FARC geeinigt haben, ist anders als bei früheren Friedensprozessen in Kolumbien, in denen die entwaffneten Guerilleros in die Städte gingen. Die FARC wollen sich auf dem Land in die Gesellschaft eingliedern. Das bedeutet eine große Herausforderung, denn in den ländlichen Gebieten ist der Staat nicht sehr präsent. Viele FARC-Mitglieder können sich vorstellen, landwirtschaftliche Kooperativen zu gründen. Ihr Übergang in das zivile Leben ist nicht ohne Risiken. Nach einem früheren gescheiterten Friedensprozess wurden in den 1980er und 90er Jahren mehr als 3000 Mitglieder einer den FARC nahestehenden Linkspartei ermordet, von Paramilitärs, staatlichen Sicherheitskräften und Drogenmafias. Dass seit Beginn dieses Jahres schon mehr als 50 kolumbianische Sozial- und Menschenrechtsaktivisten umgebracht wurden, wirft einen Schatten auf den aktuellen Friedensprozess. Andrés París, ein ehemaliger Kommandant und Verhandlungsführer der FARC, zeigt sich aber zuversichtlich, dass es diesmal nicht zu einer Gewaltwelle großen Ausmaßes gegen die entwaffnete Guerilla kommen wird.
Wir glauben, dass die sozialen Kräfte, die den Frieden wollen, gewachsen und gereift sind. In Kolumbien gab es so viele Guerillas wie sonst nirgendwo in Lateinamerika. Einige von ihnen entstanden nach der kubanischen Revolution 1959, andere nach der sandinistischen Revolution in Nicaragua 1979. Gemeinsam war den meisten Gruppen die marxistisch-leninistische Ideologie, aber ihre Orientierung variierte zwischen pro-kubanisch, pro-sowjetisch und maoistisch. An dieser Zersplitterung lag es, dass ein gemeinsamer Friedensschluss unmöglich war. Der Friedensprozess hat in Etappen stattgefunden. Die letzte noch aktive Gruppe in Kolumbien ist jetzt der ELN, das Nationale Befreiungsheer. Nach Ansicht von Beobachtern könnte sich der Friedensdialog zwischen ELN und Regierung noch Jahre hinziehen, der Jurist und Zeitungskolumnist Rodolfo Arango. Diese Guerilla hat die Eigenheit, dass sie keine Entscheidungen trifft. Ihre Organisation ist dezentral und sie hat eine völlig utopische Forderung, dass die ganze Gesellschaft am Verhandlungsprozess teilnehmen soll. Die ELN-Guerilla ist radikaler als die FARC.
Also der Friedensdialog zwischen der ELN und der Regierung könnte sich noch Jahre hinziehen, sagen Beobachter. Im Moment wird erstmal drum gerungen, ob die nicht wenigstens die Waffen niederlegen könnten für die paar Tage, die der Papst im Land zu Besuch ist. Aber auch das ist noch nicht klar. Ja, und wie die Stimmung vor Ort in Kolumbien ist, ob die Kolumbianer sich freuen, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domadio weltweit. Sie hören weltweit hier bei uns im Domradio. Ja, und die Vorfreude ist groß in Kolumbien. Das haben wir im Laufe der Sendung schon gehört, denn diese Woche reist der Papst an. Und der letzte Papstbesuch ist ziemlich lange her. 1986 war das und das war damals Papst Johannes Paul II. Das ist also mal locker 30 Jahre her. Dementsprechend groß ist also auch die Vorfreude in Kolumbien, dass jetzt also wieder ein Pontifex zu Besuch kommt. Und vor Ort in der Hauptstadt Bogotá ist Stefan Mietke. Der kommt ursprünglich aus dem Bistum Aachen und arbeitet aber jetzt in Kolumbien für die Nationale Versöhnungskommission. Und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was man denn eigentlich jetzt schon von dem anstehenden Papstbesuch in Kolumbien merkt.
Wenn wir in diesen Tagen durch Bogotá laufen, treffen Sie überall auf die gegenwärtige Figur des Papstes. Das heißt, in Lebensgröße stehen Pappkopien des Papstes selbst in den Supermärkten rum. Und wenn ich hier meine Bibliothek gucke, habe ich auch ein Bild des Papstes da. Da steht auf der Rückseite das eigens für den Besuch verfasste Gebet.
Sind denn die Sicherheitsvorkehrungen auch hoch? Merkt man auch das?
Es wird nach meiner Einschätzung keine Sicherheitsvorkehrungen geben, die über das Maß hinausgehen, was auch bei hohem Staatsbesuch ansteht. Bisher merkt man nichts davon. Es ist allerdings bereits bekannt, dass ab Montag der Straßenverkehr in bestimmten Bereichen der Hauptstadt doch deutlich eingeschränkt wird. Insofern hat das was mit den Sicherheitsvorkehrungen zu tun. Aber dass jetzt eine größere Präsenz von Polizei und Militär zu spüren, zumindest im Moment, kann ich nicht so sagen.
Welchen Stellenwert hat denn eigentlich dieser Papstbesuch? Also ist sozusagen das ganze Land in Vorfreude oder ist das eher so ein innerkirchliches Thema, ein Thema der Kirche, der Gläubigen? Oder ist tatsächlich ein ganzes Land in Vorfreude?
Seitens der Kirche haben wir immer wieder betont und ich glaube völlig zu Recht betont, der Papst kommt nicht die katholische Kirche besuchen, sondern das ganze Land. Das heißt, der Besuch von Franziskus gilt Kolumbien. Das wird, glaube ich, auch von der überwiegenden Mehrheit der Kolumbianerinnen und Kolumbianer so gesehen. Egal in welchen Bekenntnissen sie sind, wir müssen davon ausgehen, dass im Moment hier in Kolumbien noch immer gut über 70% der Kolumbianerinnen und Kolumbianer Katholiken sind. Aber auch alle anderen fühlen sich besucht. Es gibt wenige kritische Stimmen, die zum Beispiel danach fragen, ob der Aufwand für diesen Besuch, ob die Ausgaben für diesen Besuch so notwendig sind. Aber das sind ganz wenige marginale Stimmen.
Diese Reise steht im Zeichen der Versöhnung. Das hat der Papst im Vorfeld schon mehrfach betont. Sie selber arbeiten für die Nationale Versöhnungskommission. Was machen Sie da?
Zunächst, die Nationale Versöhnungskommission ist eine Kommission der katholischen Kirche, der katholischen Bischofskonferenz. Meine Aufgabe besteht darin, regionale Versöhnungskommissionen, die wir in einigen Regionen des Landes haben, zu begleiten. Die wiederum nehmen sich Aufgaben vor, versuchen vor Ort Ursachen von Gewalt zu bekämpfen und durch Bildung und Aufklärung dafür zu sorgen, dass die Gewalt eingedämmt wird.
Was erhoffen Sie sich von dem Papstbesuch?
Ich persönlich hoffe, dass Papst Franziskus deutliche Impulse setzt, die uns helfen, unsere Arbeit hin auf Versöhnung und Frieden noch besser machen zu können. Will heißen, Polarisierung zu überwinden. Ich erwarte oder ich hoffe, dass Papst Franziskus seiner Neigung treu bleibt, womöglich auch Überraschendes zu sagen, das uns in diesem Sinne hilft.
Ja, zu Überraschendes ist der Papst ja immer gut. Pappfiguren grüßen heute schon im Supermarkt und die Innenstadt Bogotas wird abgesperrt. Kolumbien bereitet sich auf den Papstbesuch vor. Davon hat uns Stefan Mietke erzählt. Er arbeitet für die Nationale Versöhnungskommission in Kolumbien. Ja, und gleich sprechen wir mit jemandem, der den Papst bei dieser Reise persönlich treffen wird. Tja, was macht man denn da? Was sagt man denn da? Darüber sprechen wir gleich hier bei uns.
Domradio weltweit.
Der Papst reist diese Woche nach Kolumbien. Das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Kolumbien, ein Land, wo ein über 50 Jahre andauernder Bürgerkrieg in diesen Zeiten zu Ende gehen könnte. Die Lage ist unübersichtlich. Darüber haben wir im Laufe der Sendung schon häufiger gesprochen. Denn seit über 5 Jahrzehnten sind Guerilla, Paramilitärs, Drogenhändler sowie Streitkräfte und Polizei in diesen Konflikt verwickelt. Und da war es am Ende die katholische Kirche als eine der wenigen Institutionen, der die Menschen noch vertrauen. Sie war es, die die Kontrahenten immer wieder zusammengebracht hat und eben auch dafür gesorgt hat, dass der Gesprächsfaden nicht abreißt und dass am Ende eben der Friedensvertrag rauskommt, der vergangenen Herbst unterschrieben wurde. Pater Michael Heinz ist Geschäftsführer des katholischen Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat, das auch zahlreiche Projekte in Kolumbien unterstützt. Er wird selber auch nach Kolumbien reisen. Er ist quasi im Moment schon am Koffer packen. Und deswegen haben wir vor der Sendung mit ihm gesprochen. Und ich habe mit ihm über das Motto dieser Papstreise gesprochen. Das lautet nämlich, lasst uns den ersten Schritt machen. Und ich habe Pater Heinz gefragt, was denn damit eigentlich konkret gemeint ist.
Ja, das Motto und auch das Plakat zeigt den Papst, wie er einen Schritt nach vorne geht. Damit will er sagen, die Menschen in Kolumbien sollten aufeinander zugehen. Es ist wichtig, nach 50 Jahren Krieg und Gewalt jetzt den ersten Schritt aufeinander zuzumachen und auf den Prozess, der ja jetzt beginnt, den Prozess, den Frieden wirklich zu leben, auch aufeinander zuzugehen, auf die Menschen, die vorher Feinde waren und jetzt Freunde werden sollen.
Sie werden selber nach Kolumbien reisen und dort dabei sein bei der Papstreise. Was erwarten Sie sich von dem Papstbesuch in Kolumbien?
Ja, ich erwarte das Engagement der Kirche, was Versöhnungsarbeit und Friedensarbeit angeht, noch stärker wird. Dass es jetzt ja auf allen Ebenen praktisch losgeht, damit auch die Gesellschaft und alle Gesellschaftsschichten da mit eingebunden werden in diesen Prozess. Der Papst besucht ja auch Cartagena. Das ist ja die Stadt, eine Touristenstadt, wo man ganz deutlich sehen kann, wie arme und reiche Menschen praktisch nebeneinander wohnen. Er wird dort ein Projekt besuchen, das auch von Adveniat mit unterstützt wird. Das Projekt heißt Talita Cum und kümmert sich um Mädchen und junge Frauen, die praktisch in Randvierteln dieser großen Touristenstadt untergehen. Dieses Projekt gibt den Mädchen und jungen Frauen ein neues Zuhause, die ja auch aus Situationen von Prostitution kommen, von Gewalt, Drogen auch und Alkohol. Und da erwarte ich, dass, wenn der Papst so ein Projekt auch besucht, dass das Außenwirkungen haben wird und dass vielleicht dann auch andere Menschen, vor allen Dingen von der Kirche in Kolumbien, in Zukunft diese Randgruppen mehr sehen und sich auch für diese Menschen einsetzen werden.
Wir haben im Laufe der Sendung schon viel darüber gesprochen, wie das zusammenhängt, dieser bewaffnete Konflikt und die Armut und die Ungleichheit in dem Land. Im Mittelpunkt seiner Reise soll die Versöhnung stehen, das hat er immer wieder betont. Das ist ja ein großes Wort, was vor allen Dingen den Opfern und ihren Angehörigen ungeheuer viel abverlangt. Also Familien, wo Verwandte getötet wurden in diesem 50-jährigen Bürgerkrieg. Wie kann denn sowas überhaupt gelingen?
Ich denke, da muss natürlich viel Arbeit geleistet werden, vor allen Dingen, was den Dialog angeht, was die Möglichkeit angeht, die Menschen zusammenzubringen. Ich konnte da in Kolumbien auch ein Projekt von uns besuchen, das von Pater Rafael Castillo mitgetragen wird. Da arbeitet ein Psychologe mit einer Gruppe von Frauen, die der sexuellen Gewalt und der Vergewaltigung in der Kriegssituation nicht entfliehen konnten. Es geht da um Prozesse von Verzeihen und Wiederaufgreifen von Fäden, die abgerissen sind, natürlich durch eine solch schwierige Situation. Ich konnte da also wirklich miterleben, wie der Psychologe über künstlerische Ansätze, über Musik, über Gestaltungstherapie eine sehr gute, finde ich, Vergangenheitsbewältigung aufgreifen konnte. Und solche Aktionen tragen ja dann auch zur Prävention von Gewalt bei. Die Gruppe der Frauen hat sich inzwischen organisiert. Die gehen in die Schulen und zeigen den jungen Leuten dann auch, was man tun kann, um wieder sich zu versöhnen. Ich denke, das sind die richtigen Ansätze. Da kann dann wirklich eine Versöhnung und ein Verzeihen gelingen.
Sie haben gerade schon eine ganze Reihe von Projekten genannt, die Sie unterstützen, die Adveniat unterstützt in Kolumbien. Sie fördern auch die Arbeit der Versöhnungskommission in Kolumbien. Was macht die genau?
Die Versöhnungskommission in Kolumbien von der katholischen Kirche ja auch bringt die Gruppen zusammen. Sie macht Dialog möglich. Sie versucht dann eine wirkliche Lobbyarbeit bei der Regierung zu tun. Das heißt, sie reklamiert dann auch im Namen der Opfer, dass die Regierung wirklich auch hält, was sie versprochen hat. Sie schult die Priester, die oft als Vermittler gerade jetzt in den Gegenden eingesetzt werden, wo die FARC, aber auch andere Gruppen bereit sind, die Waffen abzulegen. Und sie begleitet die Opfer. Ich denke, das ist ja ganz wichtig. Die Versöhnungskommission hat ja auch möglich gemacht, dass Opfer und Menschen, die auf der anderen Seite praktisch standen, also in dem Fall auch die FARC, dass die zusammengekommen sind in La Habana, in Kuba, an einem Tisch sitzen konnten und dass erzählt werden konnte, was passiert ist in diesen Situationen. Und man sagt, dass das auch möglich gemacht hat, dass der Frieden dadurch unterschrieben wurde, der Friedensvertrag, und dass also auch die Menschen, die als Feinde bezeichnet werden können, dann plötzlich gesehen haben, dass nicht nur sie Opfer waren, sondern auch andere zum Opfer gemacht haben.
Sie haben soeben schon gesagt, dass der Papst ein Projekt besuchen wird, mit dem Adveniat zusammenarbeitet in Cartagena. Werden Sie also die Gelegenheit haben, bei Ihrer Reise den Papst persönlich zu treffen?
Ja, ich hoffe, es wird möglich sein, genau in Cartagena, denn der Papst wird also direkt nach seiner Ankunft in diesen Stadtteil, in die Pfarrei San Francisco fahren, wo er dieses Projekt besuchen wird. Da werde ich auch dabei sein und ich denke, da wird es dann auch möglich sein, mit dem Papst sprechen zu können, wenigstens ihn kurz begrüßen zu können. Das wäre eine große Freude für mich, denn er ist ja auch ein Mensch, der die Option für die Armen lebt und unterstützt. Und wir von Adveniat, von unserem Hilfswerk, wollen in dieser Richtung mit ihm zusammenarbeiten und dasselbe auch in Kolumbien und in Lateinamerika tun.
Was würden Sie ihm gerne sagen, wenn Sie die Gelegenheit dazu haben?
Ich würde ihm danken für die prophetische Stimme, die er als Papst, also jetzt weltweit, für uns Katholiken spricht. Und ich würde ihn auch bitten, wenn die Zeit dazu bleibt, man weiß ja nicht, er kümmert sich ja vor allen Dingen dort um die Kolumbianer, aber wenn es möglich ist, würde ich ihn bitten, dass er uns hier bei Adveniat auch konkret sagen kann, wie wir weiterhin gute Arbeit mit den Menschen in Lateinamerika leisten können. Würde mir da von dort aus auch Impulse von ihm erwarten, was die konkrete Arbeit in Lateinamerika angeht.
Wir sind gespannt. Pater Michael Heinz war das, der Geschäftsführer des katholischen Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat. Er wird den Papst persönlich treffen bei seiner Kolumbienreise und über seine Erwartungen habe ich gesprochen mit ihm. Ihnen, Pater Heinz, herzlichen Dank für das Gespräch und gute Reise.
Domradio weltweit.
Kolumbien und das Ende des Bürgerkrieges sind unser Thema heute hier in Domradio weltweit, denn Papst Franziskus reist in dieser Woche nach Kolumbien, in das Land, das über 50 Jahre Bürgerkrieg hinter sich hat. Und Opfer, wie in fast jedem Konflikt, ist vor allen Dingen die Zivilbevölkerung. Über 200.000 Tote hat dieser Konflikt zu verzeichnen. 7 Millionen Menschen gelten als Vertriebene im eigenen Land. Und 50.000 Menschen, so schätzen Menschenrechtsorganisationen, sind allein in diesem Krieg verschwunden. Das bedeutet, gewaltsam beseitigt, ohne dass man je wieder von ihnen gehört hätte. Aufarbeitung und Versöhnung, können also unter Umständen noch Generationen dauern. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und dazu beitragen könnte auch eine Erinnerungskultur, die den Opfern des Konfliktes Gesicht und Stimme gibt. Und jetzt soll in der Hauptstadt Bogota ein Museum der nationalen Erinnerung entstehen. Und darüber berichtet Victoria Eglau.
Noch ist das Museo Nacional de la Memoria, das nationale Museum der Erinnerung, nur ein Projekt. Erst Anfang nächsten Jahres soll in Bogotá mit dem Bau begonnen werden. Aber der Entwurf der Architekten vermittelt bereits einen Eindruck des künftigen Gebäudes. Große Zacken ragen in den Himmel und scheinen auf die Gewalt und den Schmerz des bewaffneten Konflikts in Kolumbien anzuspielen. Massaker, Morde, Entführungen und Vertreibungen, diese Verbrechen begingen die Guerilla, aber auch Paramilitärs und Sicherheitskräfte. Das Erinnerungsmuseum soll die Opfer symbolisch entschädigen. So sieht es das kolumbianische Opfergesetz von 2011 vor. Das Museum soll ein Ort sein, an dem die Opfer gehört werden. Ein Raum für eine Vielzahl von Stimmen, sagt die Politologin Maria Emma Wilz. Sie arbeitet im Zentrum für historische Erinnerung, das den Auftrag zur Museumsplanung hat. Die Regierungseinrichtung befasst sich bereits seit einigen Jahren mit der Aufarbeitung des Konflikts und unterstützt Erinnerungsinitiativen im ganzen Land. Viele dieser Initiativen entstanden in der Zivilgesellschaft, lange bevor der Staat in der Gedenkarbeit aktiv wurde. Oft wählen die Opfergruppen künstlerische Ausdrucksformen, Theater, Textilkunst oder Musik. So erinnern diese Frauen mit traditionellem Gesang an ein Bombenattentat der FARC, bei dem 2002 in der Kirche ihres Dorfes Bojayá mehr als 70 Menschen starben. Maria Emma Wilz. Die Menschen pflegen das historische Gedenken vor allem, um ihre Würde oder die ihrer verschwundenen Angehörigen zu bewahren. Denn die Narben des Krieges sind nicht nur physische, sondern auch symbolische Narben. Das geplante Museum wolle die vielfältige Gedenkkultur Kolumbiens widerspiegeln, sagt Tatjana Rodriguez, ebenfalls vom Zentrum für historische Erinnerung. Die verschiedenen Formen lebendiger Erinnerung sollen mit dem Museum in Dialog treten. Es will kein Filter sein, sondern eine Plattform, um den Opfern mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Ein einheitliches, quasi offizielles Gedenken kann es in Kolumbien auch gar nicht geben, denn noch ist der Konflikt nicht überwunden und die Sichtweisen auf die Geschehnisse weichen erheblich voneinander ab. Dennoch oder gerade deshalb hat die Hauptstadt Bogotá bereits seit 2012 ein eigenes Zentrum für Erinnerung, Frieden und Versöhnung. In den ersten Jahren hätten es vor allem Konfliktopfer besucht, sagt Mitarbeiterin Maria Andrea López. Jetzt versuchen wir verstärkt, alle Bürger anzusprechen. In diesem Moment der Umsetzung des Friedensvertrags wollen wir Versöhnung fördern, nicht nur zwischen Opfern und Tätern, sondern in der ganzen Gesellschaft. Memoria, Erinnerung, heißt ein melancholisches Zwei-Frauen-Stück, das die Theatermacherin Patricia Arisa kürzlich in Bogotá inszenierte. Das Thema, die Vertreibung von Millionen von Kolumbianern aus den Konfliktregionen. Arisa beschäftigt sich in fast allen ihren Werken mit dem Krieg. Sie arbeitet unter anderem mit Laienschauspielerinnen, Frauen, deren Söhne willkürlich vom Militär ermordet wurden, und sie wünscht sich eine größere Rolle der Kultur im Friedensprozess. Die Welt bewundert unseren Friedensprozess, aber in Kolumbien hat er mächtige Feinde. Die Kolumbianer haben ihren Enthusiasmus für den Frieden verloren. Vielleicht kann die Kunst dazu beitragen, ihn wiederzugewinnen.
Das Museum der nationalen Erinnerung. Ein Beitrag war das von Victoria Eglau. Ja, Mission Versöhnung, die Papstreise nach Kolumbien. Darüber haben wir heute gesprochen in Domradio weltweit, denn der Papst reist in ein Land, wo nach 50 Jahren Gewalt wohl Frieden für die Menschen in greifbare Nähe rückt und was dahinter steckt. Wie sich aber auch viele, viele Menschen im ganzen Land engagieren und an einem Frieden arbeiten und versuchen, die Situation zu verbessern. Alles das war unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Ich verabschiede mich damit. Ich bin Ina Rottscheid. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.